Das ist ein merkwürdiges Fest, was wir heute feiern. Reformationsfest. Wir erinnern uns, wie Gemeinde Jesu entarten kann und zum Gegenteil verkehren kann. In unserem Gesangbuch, nachher, wo wir das Lied singen, ist ein Bild einer zerstörten Kirche drin. Noch viel schlimmer als das Zerfallen der Gebäude ist, wenn das Wort Gottes nicht mehr rein und unverfälscht verkündigt wird. Ich möchte Sie grüßen heute zu unserem Gottesdienst mit dem Wort: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir singen, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, 241. Wir singen die Verse 1 und 2 und dann 4. Lasst uns beten. Lieber Herr, du willst mit uns reden heute. Darum sind wir zusammen und wir wollen deine Stimme, die Stimme des guten Hirten hören. Und wir beugen uns darunter, dass wir deinen Namen auch durch unser Beispiel oft so schlecht machen. Und dass deine Sache in unserer Welt so verlästert ist. Wir beugen uns unter die Schuld, an der wir so viel Anteil haben, weil wir so wenig von deinem Licht und von deiner Freude weitergeben können, auch so wenig von deiner befreienden Kraft. Und da möchten wir dich bitten, dass du deine tote Gemeinde erneuerst. Du weißt, wo sie eingeschlafen ist, wo viele deine Kraft nicht mehr kennen, wo wir viel neben uns absterben lassen. Wir bitten dich um Erneuerung deiner Gemeinde an Haupt und Gliedern. Und fang du jetzt bei uns an, uns zu zeigen, wo wir Erneuerung brauchen durch dich und dein Wort. Wir danken dir, wie du uns immer wieder ins Leben, aber auch in die Geschichte der Christen Menschen geschenkt hast, die uns wieder zu dir geführt haben, die uns dein Evangelium groß gemacht haben, die von allen falschen Wegen zurückgeführt haben, zum Gehorsam zu dir, zur Freude deines Evangeliums. Wir wollen jetzt in der Stille alles vor unserem Herrn niederlegen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Herr, lass leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Amen. Jetzt bitte ich Sie, in Ihrem Gesangbuch einmal aufzuschlagen, das haben wir noch nie getan, einige Stücke der Lehre Nummer 834. Das ist aus dem Katechismus Nummer 6. Ich möchte mit Ihnen an dieser Stelle einmal erörtern, sind wir richtig evangelisch? Viele wissen das gar nicht. Nummer 834, das ist der Katechismus nach Luther und Brenz übrigens. Das finde ich noch für das Beste an Formulierungen, kurz gefasst, unseren christlichen Glauben. Und da kommt unter der Zahl 6 auf Seite 1493 das sechste Hauptstück, die Schlüssel des Himmelreichs. Ich habe sogar einmal in unserer württembergischen Landessynode erlebt, dass ein Landessynodaler nicht gewusst hat, dass jeder Christ die Schlüssel des Himmelreichs hat. Jeder gläubige Christ, nicht bloß der Petrus, hat die Himmelsschlüssel. Und deshalb lesen wir miteinander diesen Text. Wir lesen nachher noch ein paar andere Texte, aber das ist einmal wichtig am Reformationsfest. Miteinander. Welches sind die Schlüssel des Himmelreichs? Das Predigtamt des Evangeliums von Jesus Christus. Zeugnis der Heiligen Schrift. Jesus Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ich unterbreche mal kurz. Zum Zeichen, dass das nicht an die Person des Petrus gebunden war, sondern auf das Bekenntnis des Petrus gegründet ist. Da, wo Menschen Christus als den Gottessohn bekennen, da ist die Vollmacht gegeben, lesen wir auch noch dieses Wort des auferstandenen Jesus nach Johannes 20. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Sie dürfen anderen Menschen auf die aufrichtige Reue und das Bekenntnis ihrer Schuld hin die Vergebung im Jesu Namen zusprechen. Und in dem Augenblick werden schlimme Dinge, was auch geschehen ist, im Himmel ausgelöscht werden. Nun, das Augsburger Bekenntnis, das wichtigste Bekenntnis der Reformationszeit, Nummer 835, den Artikel 7 auf Seite 1497, oben. Seite 1497, steht viel Gutes im Augsburger Bekenntnis, damals 1530, verlesen. Der Kaiser Karl verhinderte noch die öffentliche Verlesung. Und da ist ein Artikel von der Kirche drin, der ist mir immer ein Trost, weil heute so viel Einheit machen wollen. Und da steht drin, man kann das nicht machen. Wir lesen das miteinander. Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden. Wie Paulus sagt, ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und nur noch ein letztes, das neueste Bekenntnis aus der schweren Zeit des Kirchenkampfes 1936. Das ist auf Seite 1506, Nummer 836, die theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen. Und das spricht hinein, ganz besonders in die Sünden heute. Die großen Schäden der Kirche sind alle Artikel sehr lesenswert. Wir wollen nur die erste These lesen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Wenn wir das bewahren, dann ist eine Erneuerung da und dazu stehen wir. Wir wollen miteinander das Lied singen, Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, 246, und da wird gesagt, wir stehen am Ende der Zeit, deshalb am Abend der Weltzeit. Und dann werden die Nöte alle beim Namen genannt. Und das ist so aktuell geblieben. 246, wir singen alle 7 Verse. Jeder von ihnen hat die Verantwortung und die Pflicht, darüber zu wachen, dass wir allein beim geoffenbarten Wort Gottes in der Bibel, bei Jesus Christus bleiben. Sonst wären wir die schlimmsten Verführer und Betrüger. Wenn wir im Namen Jesu etwas lehren, was er uns nicht geheißen hat. Und nun, 1. Könige 8. Wenn Sie aufschlagen, 360 in Ihren Bibeln, in Ihren Reihen. 1. Könige 8. Die Einweihung des von Salomo so prächtig aufgebauten Tempels von Jerusalem. Da wollte man das ganze Kapitel lesen, wie die Bundeslade hinaufgebracht wird, wie die Chöre singen, wie Salomo diese ganze Feier anfängt. Und da heißt dann im Vers 27, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Ja, eine Frage nach all unseren kirchlichen Einrichtungen. Kann man denn Gott überhaupt dingfest machen? Mit irgendwelchen Geschehnissen, Orten oder Organisationen in dieser Welt? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Ich finde das so befreiend, dass der Salomo sagt, das ist ein Haus, der Tempel. Das ist ein Haus, normal, ein Mensch, von Menschen gebautes Haus, so wie die Bibel ein von Menschen gedrucktes Buch ist. Wende dich aber zum Gebet eines Knechts und zu deinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörest, das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du hörst, wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein? Sie wissen ja, was es heute noch Juden bedeutet, an der Klagemauer, nur an der äußeren Umfassungsmauer unten zu beten. Und Sie verstehen die ganze Brisanz der Auseinandersetzung von Jerusalem wegen dieses Gebetes Salomos, wegen der Erwählung des Berges Zion, schon bei David, durch Gott. Und wir lesen jetzt noch von Vers 54, und als Salomo dies Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, stand er auf von dem Altar des Herrn und hörte auf zu knien, die Hände zum Himmel auszubreiten und trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und sprach, gelobt sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt hat. Es ist nicht eins dahingefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Er neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen und halten seine Gebote, Satzungen und Rechte, die er unseren Vätern geboten hat. Mögen diese Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, nahe sein dem Herrn, unserem Gott, Tag und Nacht, dass er Recht schaffe seinem Knecht und seinem Volk Israel alle Tage, damit alle Völker auf Erden erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner mehr. Und euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht. Vor ein paar Wochen hat mich ein Freund angerufen. Er wohnt weit weg von hier, Sie kennen ihn nicht. Er ist vor wenigen Jahren mit seiner Frau bewusst Christ geworden. Und jetzt hat er ein Erlebnis gehabt, das hat ihn bis in die Grundfesten seines Glaubens erschüttert. Er hat ein Geschäft und um das Geschäft zu schützen, hat er einen ganz wunderbar liebenswürdigen Schäferhund. Aber in seiner Nachbarschaft wohnt ein evangelischer Pfarrer. Und dieser Pfarrer ärgert sich so furchtbar, wenn der Hund bloß einmal bellt Und jetzt ruft er mir verzweifelt an und sagt, der Pfarrer, mein Gemeindepfarrer, will mit mir einen Prozess vor Gericht machen. Ich war noch nie vor Gericht. Und jetzt hat er mir einen Brief geschrieben, ich soll meinen Hund töten. Also, Sie verstehen, ich hatte große Mühe, diesem Christen, der da so seine ersten Schritte im Glauben tut, zu erklären, dass er grundsätzlich einmal unterscheiden muss zwischen Jesus, dem Evangelium und dem Bodenpersonal. Also, dass das was ganz anderes ist, wenn ich an Organisationen dieser Welt denke oder an Kirchensteuern, was da alles gibt. Aber das war ihm völlig fremd, weil er hat seine Liebe zu Jesus, so wie wir es ja alle tun, übertragen auch auf die irdischen Einrichtungen. Das tun wir ja alle auch. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt, und sie schenken mir so viel Liebe, die ich gar nie verdient habe. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir das tun, weil da ja ein grundsätzlicher Unterschied besteht. Denn das sehen wir schon in der Bibel, dass die irdischen Einrichtungen, ob das Versammlungs- und Anbetungsstätten Gottes sind, ob das Diener Gottes sind oder ob das die Gemeinde Gottes ist, was wir auch nehmen, ja nur sehr begrenzt irgendwie die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Da kann man sich ja grün und blau ärgern. Und da darf man ja auch seiner Kritik freien Lauf lassen. Und besonders heute am Reformationsfest. Wir erinnern doch uns nicht an irgendwelche Geschehnisse vor 500 Jahren, sondern wir wissen doch heute ganz genau, dass das Volk Gottes die Gemeinde Jesu entarten kann und zu so einem, ja in solch eine Not kommen kann. Wir hatten neulich das auch in einer Predigt vom Tempel. Der Tempel war ja wirklich der Ort der Gegenwart Gottes. Da will Gott wohnen, heißt da in dem Gebet Salomos. Dann haben Sie es da mitbekommen, in den Königsbüchern, wie in diesem Tempel plötzlich die Götzenbilder vom Sonnengott von Assyrien aufgestellt wurden, wie plötzlich abergläubische Riten dort gemacht wurden und Israel nicht davor bewahrt blieb, dass sogar Tempelprostituierte im Tempel ihren Dienst versahen. Wenn das möglich ist, in der biblischen Zeit schon. Sie finden das überall in der Bibel. Die Diener Gottes können so versagen. Die, die zur Wahrheit leiten sollen, so dass sie der Prediger der Ungerechtigkeit werden. Dass man sagen muss, dann kann man ja überhaupt kein Christ mehr sein. Woran soll man sich denn orientieren? Das ist ganz einfach. Am lebendigen Gott und seinem Evangelium. Und sie haben diese schmerzliche Pflicht, dass sie immer wieder prüfen müssen. Wo ist die Wahrheit? Wo ist das Recht? Wo ist das Reden Gottes auch heute in unserer Zeit? Ja, das war ja der Grund, warum Jesus so drastisch Kritik am Tempel ausgesprochen hat. Denken Sie mal, Jesus wieder, der so voller Liebe und Barmherzigkeit war, er nannte die Vorgänge im Tempel, an der Stätte, wo Gottes Ehre wohnt, so schlimm, dass er sagt, ihr habt eine Mördergrube draus gemacht. Das soll eigentlich ein Bethaus sein, ihr habt eine Mördergrube draus gemacht. So, und jetzt feiern wir heute das Reformationsfest. Jetzt müssen wir mal fragen, ja, und wie ist denn heute? So wie Sie zusammen sind, Sie leiden doch auch an unserer Kirche. Wenn man weiß, aus so vielen Mündern werden die Gebote Gottes freimütig gebrochen, sagt, das ist für unsere Zeit nicht mehr bindend. Oder das Wort Gottes wird nach eigenem Gutdünken und Belieben umgedeutet. Nach Menschenmeinung. Jeder, wie er gerade will, sucht sich das raus, was ihm gerade noch bedeutsam erscheint. Wie so viel, ja selbst von der Ehre und Größe Jesu zerbrochen wird. Ach, in Religionsunterrichten, überall, wo Menschen sagen, na Jesus war ja gar nicht Gottes Sohn, wenn er ein Betrüger wäre. Der wurde nur emporgejubelt und was da alles erzählt wird, da wird die Ehre Jesu gelästert. Die Evangelisten werden zu Betrügern und zu Bettlern degradiert, die irgendwelchen Unsinn daherlabern. Reformationsfest, das heißt doch eigentlich, wenn das im Volk Gottes möglich ist, ich könnte sogar so sagen, manchmal hat man den Eindruck, der Teufel, der Durcheinanderbringer, ist gar nicht in der gottlosen Welt so aktiv, wie er dort in der Gemeinde wütet, die die Grundfeste der Wahrheit sein sollte. Und wie viele Mahnungen sind in den Briefen des Paulus drin? Hütet euch und kämpft und seid wach. Kein Brief des Paulus ist geschrieben worden ohne massiven Streit, weil im Volk Gottes die Wahrheit umstritten ist, weil der Durcheinanderbringer alles durcheinanderbringen will. Und da kann man sich gar nicht orientieren, dass man sagt, ja, aber dem Namen nach müsste das doch die Gemeinde Gottes sein. Da sagt schon der Jeremia, ihr sagt dauernd, hier ist des Herrn Tempel. Der ist nicht hier, obwohl er an dem Tempelplatz stand, wo einst Salomo seinen Tempel gebaut hatte. Das stimmt nicht, ihr dürft euch nicht betrügen, sagt Jeremia. Das ist nicht des Herrn Tempel. Aber wenn wir so zum Reformationsfest einfach mal ein bisschen offen reden und nicht hinter vorgehaltener Hand, dann können wir das natürlich nur so tun, dass wir sagen, Herr, jetzt fang bei mir an. Und decke du heute an mir die Missstände bei meinem Glauben auf. Erneuere du deine Gemeinde, reformiere deine Gemeinde, aber reformiere mich heute Morgen. Dass du bei mir Wohnung machen kannst. Also zuerst mein erster Punkt, was ist denn heute Not? Was ist denn heute Not, notwendig, dringend? Der Salomo hat bei der Einweihung seines Tempels ganz klar erkannt, er kann Gott nicht in dieses irdische Gebäude hineinzwingen. Man kann über Gott nicht verfügen, man kann Gott nicht manipulieren. Kein Bischof kann das, kein Priester kann das, keine Synode kann das. Wir können da nicht verfügen, wir sind nicht die Herren. Das beunruhigt uns. Heute Morgen wollen wir Gottesdienst miteinander halten. Wir können darüber nicht verfügen, dass Gott jetzt zu Ihnen redet. Wir sind alle nicht dazu bevollmächtigt. Man hat ja oft versucht, Gott in Worte und in Begriffe zu fassen. Sie wissen, wie das die Philosophen probiert haben, indem sie Gott das Absolute oder die Gottheit genannt haben. Aber auch diese Begriffe sind plötzlich leer. Nichtssagend, weil sie nichts mehr bedeuten können, weil wir Gott nicht packen können mit unseren Händen. Wir können als Menschen Gott auch nicht irgendwie nötigen. Und wenn wir oft auch heute durch Kirchengebäude gehen und wissen, dass sich sonntags oft kaum mehr ein Häuflein Menschen drin versammelt, dann liegt doch die Frage nahe, ist vielleicht Gott gewichen? Von diesen Städten seiner Gegenwart. Der Ort, da Gottes Ehre wohnt, das ist ja die Frage, wohnt denn Gottes Ehre in unseren Pfarrhäusern? Wohnt denn Gottes Ehre in unserer Jugendarbeit? Wohnt denn Gottes Ehre in unserer Diakonie, in unseren Werken, die wir haben, in unseren Kirchenbehörden, in unseren Synoden? Wohnt denn Gottes Ehre dort? Und wenn Gott auf einmal gewichen wäre, ich kann ihn nicht hereinzwingen, und das ist jetzt auf einmal die dringlichste Frage für unsere Kirche heute, für Reformation, für Erneuerung unserer Gemeinde. Wissen Sie, in unseren Gremien ist das immer sehr schnell erkannt, wenn wir sagen, die Heizung funktioniert nicht mehr, zum Dach regnet es herein. Aber sind wir genauso hellwach, dass wir sagen, halt mal, ist Gott nicht von uns gewichen, hat uns der lebendige Gott nicht verlassen. Ringen wir noch darum, dass wir sagen, ja, wie können wir denn das machen? Nun können wir nicht über Gott verfügen. Wir können nicht über ihn bestimmen. Was können wir denn tun? Danke denen fünf, die vorher drüben, ich lade sie immer ein, vor dem Gottesdienst zu beten. Wir können nur vor Gott bitten. Es ist seine Gnade, unverdiente Gnade. Wenn er sich zu uns herunterbeugt, wir können nicht über ihn bestimmen und verfügen. Wir sind ganz abhängig. Und so betet Salomo, Herr, ich kniee vor dir nieder und bitte dich um dein Erbarmen und um deine Liebe. Und das ist deshalb besonders dringlich, weil ja das Bild des Tempels, des alttestamentlichen Tempels, im Neuen Testament ein Bild für die Gemeinde Gottes ist, für uns. Jetzt haben Sie Ihre Bibeln dabei, schlagen Sie mal auf, Epheser 2, 21. Sind ganz wichtige Stellen, dann verstehen wir das viel, viel besser. Epheser 2, Vers 21. Und zwar dort auf der Seite 229 im Neuen Testament. Fängt es an im Vers 19. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es wäre ja furchtbar, wir hätten bloß ein Haus gebaut, eine Organisation. Vielleicht würden wir noch freuen und sagen, da sind ja viele Leute heute Morgen da. Aber Gott wäre gar nicht hier. Lasst uns drum ringen und drum beten, dass in allen Diensten, auch unserer Gemeinde, in allen Versammlungen, Gott dieses Wunder wahr macht, dass er zu uns kommt. Nicht wir können Gebäude heiligen. Wir können auch keine Gottesdienste heiligen. Nur Gott kann unsere menschlichen Versammlungen heiligen durch seine Gegenwart. Und wo das einer vergisst oder gar verwechselt, wird's ganz schlimm. Nur Gott kann unsere menschliche Versammlung heiligen. Das will Gott tun. Darum dürfen wir beten und ringen. Wenn Sie, ja, das 1. Korinther 3, haben noch eine Stelle. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Seite 198. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Das ist der Grund, warum nachher Paulus sagt im Kapitel 5 und 6, wie könnt ihr denn jetzt in eurem körperlichen Leben an der Hurerei teilhaben? Ihr seid doch ein Tempel Gottes. Zerstört doch nicht die Gegenwart Gottes an eurem Heiligtum. Wir können über Gott nicht verfügen, aber Gott will bei uns Wohnung machen. Und das ist zuerst das Große. Gott will Wohnung machen. Reformation setzt ein. Wir schreien zu Gott wie Salomo. Herr, komm doch in unser Leben. Und das, was ganz wichtig ist. Unser ganzes Leben soll die Königsherrschaft Gottes darstellen. Komm in unsere Familie, in unsere Ehe, Herr. Ich möchte doch für dich etwas sein. Komm in mein Leben, in meinen Dienst. Otto Riedmüller, langjährige Leiter der Mädchenarbeit in Deutschland, hat das Lied gedichtet. Irdische Tempel braucht Gott nicht. Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Rufe gehorchen, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein. Wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Geist ist da zur Stund, göttliches Wort aus seinem Mund heiligt die Hütte zum Tempel. Heiligt die Hütte zum Tempel, kehrt in die ärmste Hütte ein. Darum geht's heute Morgen, dass wir ein Tempel Gottes werden. Jetzt will ich den nächsten Punkt machen und immer durch eine Überschrift zu markieren, die äußeren Dinge sind unwichtig. Lasst uns kurz noch stehen bleiben, wie viel Mühe Salomo drauf verwandt, um dem feierlichen Augenblick Rechnung zu tragen. 22.000 Rinder wurden geopfert. Kann man sich nicht vorstellen, welch eine Dunstglocke schwarzen Rauches über Jerusalem ging. 120.000 Schafe. Und die Chöre der Priester haben sich an diesem Tag besonders angestrengt. Das heißt, von den trompetenblasenden Posaunen an diesem Tag hat zur Feier des Augenblicks kein einziger daneben geblasen. Das gibt es bei Posaunen ganz selten. Und doch ist das festgehalten in der Bibel, dass die äußeren Zeremonien, so gut gemeint sie sind und so lieb sie sind, doch nicht die Heiligkeit Gottes herbeizaubern könnten. Nein, auch nicht die Schönheit des Tempels mit seinen unvergleichlichen Steinmalen, mit diesen Zedernholzschnitzereien, All das kann Gottes Nähe nicht garantieren. Und das gilt auch für unsere Versammlungen, so schön sie sind und so gut gemeint man dort arbeitet. Sondern Gott will zu uns. Und das ist ein Wunder, wenn Gott unsere Gebete erhört und zu uns kommt. Und nun geht ja die Bibel weiter nach Salomo. Und dann lesen wir, dass Gott nicht nur einen Tempel in Jerusalem hatte, sondern dass sein Wort Fleisch wurde. Aber nicht im Tempel, weil Gott die äußeren Dome nicht wichtig sind. Kehrt in die ärmste Hütte ein, im Stall von Bethlehem wird er geboren. Das ist doch die Revolution, wo Gott seinen Tempel macht, wo die Hirten da sind und niederfallen. Und sie wollten sich die Nase zuhalten und sagen, da riecht es ja so unangenehm. Und Gott macht einen Tempel dort. Und er sucht sich Menschen aus Zöllner und Huren und macht seine Gemeinde draus. Das ist der Tempel. Er reinigt sie, erneuert sie und macht seinen Tempel. Die äußeren Dinge sind ganz unwichtig, sondern er beruft Menschen in seinen Dienst. Und das ist das ganz Aufregende, wie da Jesus plötzlich durch die Lande zieht und plötzlich die heiligen Bezirke überschritten sind und Gott sich findet auf den Straßen, in den Asylen, wo die Aussätzigen sitzen mit ihren Schmerzen, wie Jesus hingeht in die Häuser der Menschen, die voller Schuld sind, und dort baut er seine Gemeinde. Und wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir, was Reformation heute heißt. Wir wollen nicht bloß Anklagen und Missstände beim Namen nennen, wir wollen wieder eine evangelisierende Gemeinde sein. Wir wollen den Namen Jesu in diese dunkle Welt hineintragen und dass plötzlich unsere Gespräche, unsere Freundeskreise, unsere Arbeitsplätze davon erfüllt sind, dass dort Gott mit seiner Ehre wohnen will. Und dass wir keine Abschnitte und Bezirke in unserem Leben mehr kennen, wo wir Gott die Herrschaft verweigern. Und dass wir uns zusammenfügen lassen, das ist, was Gemeinde zusammenbindet. Und wir müssen an der Stelle wieder arbeiten, nicht mit Methoden, sondern dass wir zusammengefügt werden im Namen Jesu durch sein Wort als ein lebendiger Tempel. Baut euch als lebendige Steine zusammen zu einem Tempel. Und das, was uns zusammenfügt, ist all das, was wir mit Jesus erleben und was wir dem anderen nur weiter sagen können. Das ist das, was Gemeinde baut. Die Erlebnisse und die Erfahrung und das Wort Jesu, das uns trägt. Und schon der Salomo hat das in seinem Gebet erwähnt, wie wichtig ist, dass der Name Gottes dort wohnt. Was ist denn der Name Gottes? Der schönste Name Gottes ist Jesus. Da hat er sich offenbart. Und da ist die Gemeinde Gottes, da ist der Tempel Gottes, wo der Name Jesu wohnt. Ob sie sich in einem Haus treffen und wo sie sind. Mir ist so wichtig, Ihnen auch ganz klar zu sagen, viele junge Christen sind immer wieder versucht, wenn sie an Missstände stoßen und gerade in der Landeskirche sehen, dass sie sagen, muss man austreten und eine neue Organisation gründen. Ich garantiere es euch, in der kürzesten Zeit habt ihr die gleichen Missstände oder andere in jeder Form, auch der Freikirche, auch der Sekte, bis zur Colonia Dignidad und was sie alles im Namen Jesu aufbauen wollen. Sie brauchen sich nicht pharisäisch absetzen, ich bin der Gerechte. Die Kirche kann gar nie eine Heilige sein, wissen Sie, weil ich dazugehöre und ich bin kein Heiliger. Sie wird geheiligt durch das Blut Jesu und dann gehöre ich dazu hin, weil das eine Schar begnadigter Sünder ist. Und darum bin ich gerne Pfarrer in der Volkskirche und ich bin mit Freuden dabei. Und beten Sie bitte mit, dass unsere Hofhagergemeinde nicht zerschlagen wird, wie augenblicklich Pläne laufen. Ich bin gerne hier tätig. Und ich will gern das Evangelium verkünden, weil das uns zusammenfügt, das allein, Jesus und sein Evangelium. Und da wollen wir mit zusammengehören, in diesem Dienst. Und dann betet Salomo noch am Schluss, wo es heißt im Vers 60, schon weltmissionarischer blickte Salomo, dass alle Völker der Erde inne werden müssen, es gibt nur einen Gott, nur einen Heiland und nur einen Retter. Noch ein letztes Wort. Ja, wie findet man jetzt zu Gott? Wir haben darüber gesprochen, die Missstände heute. Wir sprachen über, was Not tut. Und die äußeren Dinge sind gar nicht wichtig, obwohl ich mich freue, wenn wir auch einen Gottesdienst schön machen können. Danken den Chören und dem Mesner, der da so viel tut und allen, die mithelfen. Aber das Entscheidende ist doch was anderes. Wie findet man zu Gott? Danach hungert heute eine Welt. die vielen Menschen, denen Sie begegnen und die so weit weg sind von Christus, wissen Sie, dass die alle nach dem wahren Gott hungern. Und wenn Sie denen gegenübertreten, reden Sie bitte nicht über Kirche, da machen Sie Probleme nur größer. Und reden Sie auch bitte nicht über Pfarrer. Schön, dass Sie mich lieb haben, aber reden Sie nicht über Menschen. Reden Sie über Jesus und reden Sie über das Evangelium. Immer. Halten Sie sich nicht auf in Diskussionen über Kirchensteuer und Mischehe oder was alles. Reden Sie über das Evangelium von Jesus und sagen Sie den Menschen, du darfst ihn finden, wo du ihn suchst. Und das ist ja das Wunderbare in diesem Gebet des Salomo, der sagt, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht. Gott bindet sich doch wieder an Menschen, die ihn suchen. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Die große Sache, ich kann immer wieder sagen, es geschieht heute Erneuerung in der totesten Gemeinde, wenn 2 oder 3 sich versammeln und allein Jesus suchen und mit dem Wort der Bibel leben, gibt's eine Revolution. Nichts anderes ist nötig. Wir haben ja das Büchlein geschrieben, wie eine Gemeinde lebendig wird. Das war mir wichtig zu zeigen. Nur aus dem Bibelwort, nur aus dem Blick auf Jesus geschieht Erneuerung. So ist durch die Jahrhunderte hindurch gewesen. So ist Erweckung gekommen. Und darum bin ich der Überzeugung, auch wenn Gott uns noch einmal eine Erweckung schenkt, wird sie aus dem Raum der toten Kirche aufbrechen. Wo die Beter zu Gott schreien. Du wollest deine Ohren neigen zu uns, ist dein Erbarmen. Mit uns fehlsamen Menschen. Aber tu es noch einmal, lieber Herr, wie du es damals getan hast. Und sie sollen erleben, dass Gott auch ihr Gebet erhört und sie gebraucht und er in ihrem Leben Wohnung macht. Ich schlage noch eine Stelle auf, 1. Korinther 6, Vers 19. Das ist gerade die Stelle, von der ich Ihnen schon gesagt habe, der ganze Abschnitt geht um die Unreinheit auf dem sexuellen Gebiet. Da hat Paulus sich ausgiebig in Korinther auseinandersetzen müssen. Und dann sagt er, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Erneuern wir doch uns, dass Gott endlich bei uns selbst das Heft in die Hand nimmt. Wir brauchen keinen Kirchenmief, wir brauchen auch keine falsche Feierlichkeit, wir brauchen auch keine steife Form und neue Riten, wir brauchen auch nicht dies und jenes. Wir brauchen die Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus in unserem Leben, dass er uns ganz regieren und beherrschen kann. Ich will schließen mit einem Wort, das Jesus gesagt hat. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Sie ahnen gar nicht, was aus ihrem Leben werden kann. Wenn der ewige Gott und Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in ihrem Leben Wohnung macht. Was ist denn nötig? Glauben. Sein Wort halten. Jesus einladen und aufnehmen. Amen. Und nun singen wir noch, kommt her des Königs Aufgebot. 259, alle 3 Verse.
Thank you.
Lass uns beten. Du Gott Himmels und der Erde, wir beugen uns vor diesem großen Wunder. Aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Du bist viel größer als alle unsere Gedanken, all unser Verstehen. Und dann hast du dich fassen lassen in deinem Sohn Jesus, so dass es sogar die Kinder mit ihrem Verstand verstehen können, wie deine Liebe uns gilt. Du hast eine Erlösung für uns geschaffen, die allen Schaden heilt und die alle Schuld vergibt. Wir können nur danken. Herr, vergib uns, wo wir dein Heiligtum, auch unser Leben und deine Gemeinde immer wieder beschädigt haben, durch unsere Schuld. Und wir bitten dich, dass deshalb kein einziger verloren geht, wegen unserer Schuld. Erbarm dich unser. Und wir wollen dich beim Wort nehmen und dir glauben und vertrauen und auf dein Wort hin auch dich bitten, dass du Wohnung in uns machst. Dass wir in dir sind und neue Menschen werden. So wie dein Wort es verheißt, wer in dir ist, wird eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Mach uns zum Licht und zum Salz, auch in dieser Welt. Und bewahre uns vor aller Heuchelei, vor aller falschen Überheblichkeit, vor aller Selbstgefälligkeit. Wir bitten dich auch, dass du unsere Gemeinde erhältst und segnest, auch in allem Dienst. Lass du vom Kindergarten bis zu den Seniorengruppen, in allen Jugendkreisen, bei allen Besuchen, besonders bei den Kranken wahr werden, dass du durch uns, durch unseren Dienst zum Menschen kommst und sie aufrichtest und sie tröstest. Und da bitten wir dich jetzt auch um deine Gemeinde in aller Welt, besonders wo sie in der Verfolgung, in der Anfechtung lebt. Stärke heute alle deine Boten und gib ihnen die Freude, dich unerschrocken, ohne Scheu zu bekennen, auch vor allem Widerspruch. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Am nächsten Sonntag beginnt hier im Gemeindehaus drüben die Evangelisation. Wir sind so dankbar für die Gabe von Ulrich Parzani, das Evangelium so zu sagen, dass auch Leute, die sonst keinen Bezug haben, Stimme Jesu vernehmen können. Wir wollen dafür beten, so haben wir gesagt, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich habe Sie gebeten, ganz konkret für Menschen zu beten, die Sie einladen. Das ist das Wirksamste, was Sie tun können. Ich bitte Sie, diese Gelegenheit zu nutzen. Deshalb nehmen Sie noch Handzettel hin mit, die liegen noch auf. Es liegen auf dem Simson hinten noch Plakate. Und auf diesen Plakaten, da hat jetzt einer eine Bibel draufgelegt, das ist natürlich nicht sehr sinnvoll, dass man die auch mitnehmen kann, da hinten diese Plakate, da sind die Themen auch aufgedruckt. Deshalb ist es sehr gut, wenn noch an einer Haustüre oder an einer Garagentüre so ein Plakat aufgehängt werden kann. Ich möchte Sie aber auch selber einladen. Für uns ist das immer wieder eine ganz große Stärkung und Ermutigung, auch wenn wir von einem anderen das zugesprochen bekommen. Ganz einfach die wichtigsten Kernpunkte unseres Glaubens. Nächsten Dienstag ist nochmal Bibelstunde, auch nachmittags die Bibelstunde. In der Woche drauf, da steht es falsch auf Ihrem Zettel, da ist nämlich pro Christ, in der Woche drauf. Das nächste Mal ist noch Bibelstunde und das verschiebt sich dann der Woche drauf mit den Themen natürlich. In der pro Christ-Woche fallen ja die eigenen Veranstaltungen aus. Hinten auf dem Simson liegen auch die Prospekte zur Skifreizeit der jungen Leute, dass Sie die auch mitnehmen, auch wenn Sie in ihrer Verwandtschaft junge Leute haben. Das ist immer wieder schön, da freuen wir uns, wenn auch Leute mitgehen, die auch mit dem christlichen Glauben nicht viel haben. Junge Leute. Das Opfer heute ist von der Landeskirche für das Bibelwerk, für die Bibelverbreitung bestimmt. Und heute Nachmittag um 14 Uhr im Taufgottesdienst werden getauft Isabel Christine Lüders, Leinfeldener Straße 27, Jessica Leutschaft, Alexanderstraße 57, Saskia Dressler, Ludwigstraße 44, und dann Zwillinge Regina Elisabeth Angelika, das ein Kind, und das andere heißt Johanna Dorothea Eleonore Schwarz aus Mühlacker, Galileistraße 12/1. Sagen manche immer wieder so, ich bin nicht aus dieser Gemeinde. Ja, wissen Sie, das ist ja, die meisten sind, das haben Sie gemerkt, sind alle nicht von der Parochie. Aber wir sind trotzdem, schließen Sie sich nur ganz hier an, das dürfen Sie und das sollen Sie, Sie sind hier alle willkommen. Bestattet wurde Hermine Werner, geborene Zwicker, 89 Jahre aus dem Augustinum, und dann das Kind Suna Mein, Elbestraße 91. Die Eltern sind in unseren Gottesdiensten und wir wollen das mittragen. Ich bin auch Ihnen dankbar, wo Sie das schon getan haben. Die Eltern sind Ihnen sehr dankbar, auch für alle Unterstützung und für allen Zuspruch. Wir hören das Wort bei der Beerdigung am Freitagnachmittag, dass Gott seinem bedrängten Volk zuspricht in der babylonischen Gefangenschaft. Ich weiß wohl, spricht der Herr, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Das Wort haben die Eltern sich selber ausgesucht. Und nun will Jesus auch in ihrem Leben, auch unter schwierigen Erfahrungen, Erlebnissen, zu ihnen reden. Und will seine Gegenwart auch in ihrem Leben demonstrieren. Sie sollen seine Nähe erfahren. Sie sollen sein Zeuge sein. Sie sollen sein Licht weiter scheinen lassen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.